Unsere Gottesdienste sind jedes Mal anders, jedes Mal besonders. Und wir versuchen, sind bemüht, das ist unser Herzensanliegen, feinfühlig zu sein für das, wie der Heilige Geist uns führt und leitet. Ich glaube, dass Gott heute mit heilender Liebe und Kraft hier gewirkt hat. Und wir haben gerade für Heilung, für den Rücken und auch innere Rückenstärkung gebetet. Gibt es Leute, die das schon gemerkt haben, dass sich da was getan hat, dass Gott da gewirkt hat? Dann melde ich kurz zu Gottes Ehre einfach. Ja, das sind schon ein paar Hände, die hochgehen. Die anderen haben noch Zeit, das zu checken. Wir haben übrigens in 2 Wochen, Sonntag hier, einen besonderen Heilungsgottesdienst, wo wir uns Zeit nehmen wollen, Gott die Ehre zu geben für die geschehenen Heilungen hier in unserer Mitte. Und auch wirklich beten für Heilung. Ich werde dann predigen über Heilung und über Wege der Heilung, die Gott uns führt. Ja, seid dabei und ladet auch Freunde ein. Auch diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Ladet Kranke ein. Gott ist gegenwärtig. Das ist ein Zeichen seines Königreichs, dass er Heilung schenkt, dass er wieder aufrichtet und aufbaut. Dass die gute Botschaft von der Gnade Gottes verkündigt wird, dass Menschen gerettet werden. Das ist das Reich Gottes mitten unter uns. Also ladet ein. Heute und auch den nächsten Sonntag möchte ich gerne über das Herz, die Hände Jesu sprechen. Das Herz und Hände Jesu, das sind wir heute in dieser Zeit, in dieser Welt. Denn wir als Gemeinde sind sein Leib. Und die Hände und das Herz, das sind Körperteile. Und wir sind der Körper Jesu. Wir verkörpern Jesus in dieser Welt. Jesus hat oft in Gleichnissen gesprochen. Und letzten Sonntag haben wir ja einiges darüber gehört, auch über den Sinn und die Bedeutung von Gleichnissen. Wie wichtig es Jesus war, und auch heute ist, dass wir die Dinge seines Königreiches begreifen und verstehen. Zum einen in Gleichnissen, damit uns ein Licht aufgeht, damit wir etwas verstehen und ergreifen. Zum anderen in Gleichnissen, weil es ein Geheimnis ist und weil es eine Offenbarung braucht, eine übernatürliche Offenbarung von Gott. Da wird dir von Gott was aufgeschlossen. Plötzlich begreifst du es. Du hast es nicht einfach rausgefunden. Er spricht nicht in Rätseln, aber in Gleichnissen, die er durch den Heiligen Geist offenbart, damit es lebendig wird für uns, damit es unser Leben verändert, unsere Herzen verändert und dann natürlich auch unser Handeln verändert. Herz und Hände Jesu, welches Gleichnis werde ich wohl nehmen? Gebt mir einen Tipp. Seid ihr wach? Herz und Hände Jesu, welches Gleichnis hat Jesus da verwendet? Ja, 100 Punkte. Das ist die Geschichte, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Für uns aufgeschrieben in Lukas Kapitel 10, Vers 35 bis 37. In der Schlachterübersetzung lese ich das heute. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es trat aber Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Genauso kam auch ein Levit, der in der Gegend war. Er sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Was für eine Geschichte, die ist durchaus realistisch. Eine realistische Geschichte aus der damaligen Zeit, und die ist heute nicht weniger realistisch. Lass uns diesen Text ein bisschen untersuchen. Also da kommt also ein Schriftgelehrter, ein religiöser Mensch, jemand, der die Gesetze Gottes beachtet, und er kommt zu Jesus. Und Jesus hat so anders gelebt als die Religiösen der damaligen Zeit. Deswegen wollte er Jesus auf die Probe stellen, ihm eine Falle stellen. Was für ein hinterlistiger Kerl. Gut, aber Jesus lässt sich darauf ein. Er holt uns Menschen da ab, wo wir sind. Und Jesus, also dieser Mann kommt zu Jesus und sagt: Was ist denn das Größte? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was muss ich tun? Und Jesus gibt ihm nicht einfach eine Antwort, sondern Jesus fordert ihn heraus, sich selbst die Antwort zu geben, weil er wusste eigentlich die Antwort. Was steht im Gesetz geschrieben? Das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes, die sind gut, die sind richtig. Das ist eine wirkliche Instruktion zu einem gottgefälligen Leben. Was steht im Gesetz geschrieben? Aber gleich folgt die nächste Frage. Und die ist mindestens genauso wichtig. Nicht nur, was steht da geschrieben, sondern wie liest du? Wie liest du die Bibel? Wie liest du die Gesetze und Gebote Gottes? Man kann das auch so lesen und dann denken: Ja, genau, das ist für den Bruder und für die Schwester. Die sollten das mal lesen und hören. Oder manchmal kann es auch sein, dass du eine Predigt hörst und sagst: Ah, so schade, dass der und der jetzt nicht da ist. Der sollte das mal hören. Ja, genau, der auch. Wie liest du? Mit welcher Brille liest du? Lässt du das an dich selbst ran, an dein Herz ran? Bist du in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott und willst erkennen, was Gott dir durch diese Bibelstelle sagen möchte? Durch dieses Gebot oder eine gewisse Ordnung, die Gott aufgerichtet hat? Was will dir Gott dadurch sagen? Wie liest du? Welches Gottesbild hast du? Durch welche Brille der persönlichen Erfahrung, durch welche Brille der Gotteserkenntnis liest du das Wort Gottes? Davon hängt sehr, sehr viel ab. Du kannst so lesen: Als Christ muss ich und als Christ sollte ich, so gesetzlich, so wie dieser Mann. Was muss ich tun? Was sollte ich tun? Und da ist das Herz meistens dann nicht dabei, sondern du versuchst es nur richtig zu machen, weil muss man ja. Oder Ich bin es Gott und den Menschen schuldig. Wenn Jesus mich errettet hat, dann bin ich es jetzt schuldig. Gott möchte nicht, dass wir aus Schuldgefühlen, aus Verdammnis heraus etwas tun, sondern es soll geschehen aus Liebe, aus freien Stücken, aus Dankbarkeit, weil unser Herz so überfüllt ist. Oder ja, Angst vor Strafe. Und da ist auch keine Liebe. In der Angst ist keine Liebe, sondern die Liebe, sie treibt die Angst aus. Wie liest du? Nur wer Gott als seinen liebenden Vater kennt, nur wer von der Retterliebe Jesu ergriffen ist, nur wer die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist getankt hat, denn sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, nur der kann wirklich aus freien Stücken heraus, aus Liebe heraus, dienen wie der barmherzige Samariter. Schaut mal, die zwei, die eigentlich die Ersten waren und erste Hilfe hätten leisten sollen, sie hatten auch ihre Gründe, warum sie es nicht getan haben. Der Priester, der Levit, die Angestellten von der Gemeinde sogar, ne? Der Priester, der Levit. Aber sie hatten ihre Gründe. Entweder sie haben sich schon so dran gewöhnt, dass es ja so viele Notleidende gab, dass sie schon automatisch die Straßenseite gewechselt haben, um gar nicht erst abgelenkt zu werden, denn sie hatten ja ihr Ziel, sie waren auf dem Weg zu ihrem Gottesdienst. Und das kann uns auch passieren, dass wir die Not um uns herum gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Wir registrieren sie kurz, sie sahen das, aber sie sind dann schnell auf die andere Straßenseite und weiter, weiter. Nur nicht nachdenken, nur nicht an sich ranlassen, schnell weiter weg und so weiter. Das kann uns auch passieren. Oder vielleicht haben sie sogar darüber nachgedacht. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich ja nicht, was für Folgen das alles haben wird. Erstmal ist das ein Samariter, ein Fremdling. Und die waren von den Juden damals eh verhasst, ein Mischvolk, unrein. Warum sollte ich ihm helfen, selbst schuld? Das könnte die Haltung gewesen sein. Aber vielleicht auch so, ja, okay, der liegt da halbtot, steht da geschrieben, halbtot. Zwischen halbtot und ganz tot ist nicht mehr weit, möglicherweise. Ja, was ist, wenn er mir in den Händen stirbt und was mache ich dann? Ich habe gar keine Zeit für ihn. Und wenn ich dann mit einem Toten in Berührung gekommen bin, dann nach den Reinheitsgesetzen des Alten Testaments darf ich so und so lange meinen Dienst nicht mehr tun? Nee, also diese Folgen, das kann ich nicht riskieren. Das könnte auch sein, so, ne? Und so kann es uns auch gehen, dass es viele tausend verschiedene Gründe gibt, warum das jetzt gerade nicht geht. Entweder unser Herz ist schon so abgestumpft, dass wir schon automatisch die Straßenseite wechseln und weiter. Wir haben ja unser Ding zu tun. Ne? Oder weil der andere ein Fremdling ist oder so, also da ist keine Sympathie, kein Mitgefühl, sondern eine Antipathie, selbst schuld und so weiter. Oder weil wir die Folgen nicht abschätzen können und denken, ja, jetzt lasse ich mich drauf ein, dann komme ich da nicht mehr raus und dann, ja, wer weiß, was das alles mit sich bringt. Wie liest du? Es gibt ganz praktische Schritte, die wir gehen können. Das erste, Augen auf. Augen auf. Schaut mal, sowohl der Priester als auch der Levit. Sie haben gesehen, aber die Augen ihres Herzens waren zu. Sie sind vorbeigegangen an der Not. Ich glaube, das Erste und Wichtige ist, dass unsere Augen des Herzens offen sind, dass wir sehen und dass wir auch bewusst mit den natürlichen Augen wahrnehmen, uns drauf einlassen. Vielleicht hat Gott da gerade was vorbereitet für dich. Vielleicht möchte Gott dich gebrauchen zum Segen für jemand anders. Augen auf, das ist das Erste. Guck mal, der Samariter, der Fremdling, er hat was getan. Er hatte auch keine Zeit. Er war sehr wahrscheinlich auf seiner Geschäftsreise mit seinem Tier unterwegs, hat Handel getrieben und er hatte auch seine Termine. Nicht nur heute, auch damals gab es Termine. Vielleicht war das nicht ganz so eng mit den Terminen damals wie heute, aber er war beschäftigt und er war unterwegs, aber er sah und er ist stehen geblieben. Und dann hat das, was er gesehen hat, sein Herz berührt. Er hatte Erbarmen. Er hatte Mitgefühl mit diesen Menschen. Er hat sich vielleicht vorgestellt, das hätte genauso ich sein können. Mir könnte das genauso passieren. Und dann, er hat es an sein Herz rangelassen. Also das erste, Augen auf. Wenn wir wirklich dieser barmherzige Samariter sein wollen, wenn wir Dinge mit Jesus erleben wollen, wenn wir Herz und Hände Jesus sein möchten, dann beginnt es damit, dass wir unsere Augen öffnen. Ja, wir können nicht jede Not lindern, jedem Problem aushelfen. Und mir gefällt das, was der Jerry Cook in seinem Buch Liebe, Annahme und Vergebung, Impulse für das Leben der Gemeinde. Dieses Buch ist für uns so zu einem Leitfaden geworden. Und er schreibt hier auf der Rückseite, wir sehen ungeheure Nöte. Wir können nicht alles Unrecht beseitigen, nicht alle Lasten wegnehmen, nicht alle Kranken heilen und nicht für alle Unterdrückten einstehen. Aber wir können stehen bleiben und die Wunden derer verbinden, die wir an unserem Weg finden, anstatt auf die andere Straßenseite auszuweichen. Es beginnt damit, dass wir stehen bleiben, dass wir sehen und dass wir auch Gott fragen, Gott, was siehst du? Was kann ich tun? Es an sich ranlassen. Ich will fühlen, was du fühlst in diesem Moment. Dieser Mann, der Samariter, hatte Erbarmen. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Also das Zweite ist Herz auf. Nicht nur Augen auf, sondern Herz auf. Wenn wir unser Herz öffnen, es zulassen, es uns ranlassen, dann kommen wir mit Gottes Herzen in Berührung. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Bei ihm ist Erbarmen. Barmherzigkeit bedeutet, im Grunde genommen von der Wortbedeutung, wie es im Deutschen zum Ausdruck kommt, Barm heißt eigentlich nackt, herzig. Also das Herz nicht zu verpacken, sondern es zu öffnen, an sich ranzulassen, in Berührung kommen. Das hat was mit Barmherzigkeit zu tun. Und wenn wir das an uns ranlassen und spüren Gottes Liebe für diesen Menschen, Gottes Erbarmen, Gottes Mitgefühl, dann wächst in uns dieser Wunsch, etwas zu tun, irgendwie zu helfen. Und dann kommt der nächste Schritt, Hände auf. Wenn das Herz auf ist, dann werden auch die Hände aufgehen. Denn da, wo unser Herz ist, da sind auch unsere Schätze. Guck mal, der samaritische Geschäftsmann, sage ich jetzt mal, er hat sich Zeit genommen, er hat den Verwundeten verarztet, er hat ihn in ein Gästehaus gebracht, in eine Herberge. Er ist bei ihm geblieben, über Nacht hat für ihn gesorgt, den Kontakt hergestellt. Er hat das nötige Geld gegeben für die Erstversorgung und war dann bereit, die Verantwortung immer noch weiter zu tragen und hat gesagt, wenn ich dann zurückkomme, dann werde ich nach ihm schauen und wenn es mehr gekostet hat, ich will dafür aufkommen. Wow, Hände auf, er hat gegeben. Und dann ist es interessant, dass Jesus fragt, jetzt nicht fragt, und wer war der Nächste? Und die Antwort ist dann der barmherzige Samariter. Es ist nicht die Frage, wer ist mein Nächster? Jeder ist mein Nächster. Sondern vielmehr geht es darum, dass ich Nächster bin und werde für die anderen. Dass ich der Nächste bin und werde für die anderen. Und dann werden wir Wunder sehen. Schaut mal, wie die Wunder von Jesus geschehen sind. Immer wieder können wir in der Bibel lesen, in den Evangelien, wie Jesus gesehen hat, es hat ihn berührt und dann hat er Wunder getan. Er sah die Menschenmengen, er sah. Was siehst du? Jesus sah die Menschenmengen und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn es waren wie Schafe ohne einen Hirten. Er sah, wie die Menschheit orientierungslos da ist und er hatte Mitgefühl mit ihnen und er hat gehandelt. Er hat ihnen die gute Botschaft, das Evangelium verkündigt. Er hat Kranke geheilt. Er hat Hungrige gespeist. Wunder sind geschehen, weil Jesus sich darauf eingelassen hat. Er sah und dann hatte er Erbarmen. An manchen Stellen können wir auch lesen, er sah und er hatte Erbarmen und dann weinte er. Es hat ihn wirklich berührt. Er weinte an einer Stelle über Jerusalem. Und fing an zu beten und, oh Jerusalem, wenn du bloß erkennen könntest, was die Stunde geschlagen hat und wie nah die Rettung zu dir ist, aber du hast nicht gewollt, du hast abgelehnt. Oh Jerusalem, es hat ihn geschmerzt, ne? Jesus sah, er sah den Einzelnen und er ist nicht vorbeigegangen an Menschen, die hungrig, die suchend waren. Er ist nicht vorbeigegangen an Zachäus, der auf dem Baum versucht hat, irgendwie zu Jesus durchzudringen oder durchzublicken. Er sah den Bartimäus, der irgendwo am Straßenrand war und Riesenmenschenmengen und irgendwo ist da jemand, der schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Und alle sagen, halt deinen Mund. Du bist nicht wichtig, andere Leute sind hier wichtig. Dann sagt Jesus, nein, stopp, dieser Mann ist wichtig, lass ihn zu mir kommen. Und er hat ihn geheilt. Wir können die ganze Bibel lesen, besonders die Evangelien. Und wir werden sehen, wie Jesus gesehen hat und dann berührt war von dem, was er gesehen hat und dann gehandelt hat. Und so können wir in dieser Zeit Herz und Hände Jesu sein. In Apostelgeschichte können wir lesen, wie das genauso weitergegangen ist dann mit den Jüngern. Und ich glaube, ja genau, Petrus ist das, der dann im Haus von Cornelius bezeugt, wer Jesus ist und ja, wie sein Wesen ist. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also er ging umher und er tat Gutes in der Kraft des Heiligen Geistes und er hat alle geheilt und wieder aufgerichtet, die vom Teufel überwältigt wurden. So muss man sich Jesus vorstellen. Und so ist er heute noch real und gegenwärtig. Muss Jesus nicht auch überwältigt gewesen sein von der Not, die er gesehen hat? Er war zutiefst im Herzen berührt, aber er war nicht davon erschlagen oder überwältigt oder hilflos. Er hat nicht gesagt, ja, ich kann nicht allen Menschen helfen, also lasse ich es ganz. Er hat das getan, was er den himmlischen Vater hat tun sehen. Und wenn wir das lernen zu tun, was wir unseren himmlischen Vater tun sehen, dann werden auch wir diese Wunder erleben und wirklich Herz und Hände Jesu für diese Welt sein. Im Johannesevangelium in Kapitel 5, da können wir das lesen, in Vers 19 und 20, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm auch noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Also Jesus, Gottes Sohn, Mensch geworden, zu uns Menschen gekommen, er konnte auch nicht aus sich selbst etwas tun. Und er hat auch nichts aus Mitleid, aus menschlichem Mitleid alleine getan. Das war nicht ein Helfersyndrom. Das war nicht ein Versuch, irgendwas doch zu machen. Die Not ist so groß, ich muss doch irgendwas machen. Nein, so war es nicht. Und so möchte Gott auch, dass wir nicht bewegt sind von diesem Helfersyndrom. Ich muss doch irgendwas machen und sonst habe ich schlechtes Gewissen oder irgendwie sowas dergleichen. Jesus hat das getan, was er den Vater hat tun sehen. Er war so verbunden mit dem himmlischen Vater, dass er gesehen hat und gespürt, dass das Herz des Vaters für den blinden Bartimäus. Und dann hat er ihn gerufen und hat gesagt, steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich geheilt. Er hat ihn aufgerichtet. Jesus sah den, all die Menschen auf dem Weg. Wir können, also es ist so viele Beispiele, die mir gerade in den Kopf schießen. Jesus hat die Menschen gesehen. Er hat die Menschenmengen gesehen. Den Einzelnen und die Menschenmengen. Und vor allen Dingen, er hat den Vater gesehen. Er hat gesehen, was der Vater tut und hat dann genau das Gleiche auch getan. Und in Johannes Evangelium Kapitel 20, da finden wir unsere Sendung. Und interessant ist, dass unsere Sendung genau die gleiche ist. 20, Vers 21, 22. Hier steht's. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Also nach seiner Auferstehung begegnet er den verängstigten und den verunsicherten Jüngern und sagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Schwachen, die verängstigten Jünger, er sendet sie sofort. Denn sie sollen gar nicht in eigener Kraft gehen. Sie sollen nicht als Helden auftreten, als Problemlöser, als Retter da auftreten, sondern sie sollen in ihrer Schwachheit, mit ihren Ängsten, mit all dem, wo sie selber zitternde Knie haben, sollen sie gehen in seiner Sendung, in seiner Kraft. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Sie sollen das in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Der Heilige Geist, das ist diese Antenne. Da hören wir, was Gott gerade jetzt tut in seiner Liebe. Wen er gerade jetzt berührt. Da erkennen wir dann, was wir tun sollen. In der Kraft und durch die Liebe, die mit dem Heiligen Geist in unser Leben kommt und unser Leben erfüllt. Und wir brauchen immer wieder neu die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er hat sie angehaucht. Empfangt den Heiligen Geist. Und wir kommen auch jeden Sonntag hier zusammen, um auch frisch angehaucht zu werden. Empfangt den Heiligen Geist, um erfrischt und neu gefüllt mit dem Heiligen Geist zu gehen, um im Alltag Herz und Hände Jesu zu sein. Es soll gar nicht in eigener Kraft passieren. Es soll gar nicht passieren, weil wir als Christen dies und jenes tun sollten und müssten und weil es unsere Schuld und Pflicht wäre. Das wäre nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz des Herzens ist das ganz anders. Da sehen wir, was Gott tut. Wir sind bewegt von dem, was Gottes Herz bewegt. Guck mal, Paulus, wie hat er das getan? Wir können diese Bibelstelle auch nochmal benennen, damit das auch nochmal im Nachgang vertieft werden kann. 2. Korinther 5, Vers 14, geschrieben steht da, die Liebe Gottes drängt uns, sie bewegt uns. Wir können nicht anders, als Jesus Christus zu verkünden und die gute Botschaft bekannt zu machen, Kranke zu heilen, uns Verfolgung aussetzen. Losgehen. Guck mal, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind wir alle gestorben. Ich lebe nicht mehr für mich selber, ich lebe für Gott. Er hat sein Leben für mich gegeben. Ich kann nicht anders. Wenn ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, erfüllt bin von Gottes Liebe, dann kann ich wirklich nicht anders. Ich kenne die Momente, wo ich mich überwinden muss, wo ich mich entscheiden muss. Aber ganz oft geht es mir so, gerade wenn ich, je mehr ich mit dem Herzen Gottes in Berührung komme, desto mehr ist es so, dass es auch mir so geht, ich kann nicht anders. Darum bin ich bei On The Move so begeistert und sehe, das ist die Gelegenheit, den Menschen nicht nur eine Bratwurst zu geben, sondern mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu sagen, wie sehr Gott sie liebt. Anzuhören, wo ihr Schmerz ist, wo ihr Wunderpunkt ist. Vielleicht so oft ist es im Bereich von Beziehungen oder in Bezug auf Gott und wo sie Gott nicht verstehen können oder körperlich, wo ihr Wunderpunkt ist. Das mal anzuhören und sagen, okay, und jetzt, wie wäre es, darf ich für sie beten und ihre Not mit Gott in Berührung bringen? Und dann schauen wir mal, was passiert. Sind Sie bereit, sich darauf einzulassen? Ich würde das gerne jetzt tun. Und dann gebe ich denen eine Visitenkarte. Und wir können gerne im Kontakt bleiben, gucken, was passiert. Die Leute neugierig machen auf Gott. Die meisten sagen, ja, warum nicht? Und dann tust du das. Und dann passiert etwas. Amen. Ich will noch ein paar Beispiele bringen, damit es für uns greifbar wird. Letzten Sonntag, nach dem Gottesdienst, komme ich runter zum Kaffee trinken. Ich ahne nichts, denke, ich begegne hier ein paar Geschwistern, freue mich auf die Gemeinschaft. Und dann kommt jemand auf mich zu, der selbst aus einer anderen Gemeinde ist, aber die Empfehlung bekommen hat, mit dieser Not hierher zu kommen. Hier ins Café, Christus für alle. Da gibt es eine Chance für Hilfe. Er hat zwei Geflüchtete aus Pakistan mitgebracht. Und die hat er getroffen irgendwie an der Bahnhaltestelle und die suchten die Adresse von der Flüchtlingsbehörde. Aber es ist Sonntag. Er ist sogar mit denen da hingegangen, aber da ist alles zu. Was machen? Und dann ist er zu uns gekommen und dann, ich habe auch keine Ahnung, was machen. Aber ich habe mir das einfach angehört, so gut es ging, mit Englisch und mit Händen und Füßen. Und gesagt, wir werden tun, was wir können. Hab kurz mit Kerstin Rücksprache gehalten. Können wir sie zu Mittag zu uns nach Hause? Geht klar, komm. Also nehmen wir sie zu Mittag zu uns nach Hause. Das können wir tun. Dann haben wir mit ihnen Mittag gegessen. Dann haben sie eine Dusche zu sich nehmen können. Dann haben wir eine Karte rausgeholt und sie haben mal gezeigt, welche Strecke sie schon hinter sich gebracht haben. Und wie lange sie schon unterwegs sind, zwischen 1 und 2 Monate. Aus Pakistan nach Iran, aus Iran in die Türkei, aus der Türkei nach Griechenland, von da nach Mazedonien, von da nach Serbien, von da nach Ungarn, von da nach Österreich, von da nach Deutschland und aus München nach Bielefeld geschickt. In München sind sie registriert worden und nach Bielefeld. Okay. Gut, es hat mich schon berührt, auch unsere Kinder hat das bewegt, so diese Geschichte zu hören und so weiter. Ich kann jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Ja, wir haben dann rausgefunden, es gibt eine Aufnahmestelle, die auch sonntags offen hat, in Brakwede. Wir fahren dahin und schon bei der Einfahrt auf den Parkplatz steht ein Polizeiwagen. Ich steige aus mit meinen neuen Freunden. Und geht der Lautsprecher an und der Polizist sagt, gehen Sie bloß nicht an das Gebäude, kommen Sie sofort zu mir. So, was ist das für ein Ton? Okay, ich gehe dahin und Sie erklären mir, was los ist. Da ist nämlich ein hochgradig TBC-Infizierter aus dem Krankenhaus in das Flüchtlingswohnheim abgehauen und aus Quarantäne, ne? Und er kommt nicht raus und verschanzt sich da. Und das ist ein riesen Wohnheim mit, ich weiß nicht wie viel, also 200 Leute schätze ich mal. So, und wenn ich da reingehe, dann bin ich auch in Quarantäne, dann wäre ich heute nicht hier. Und ja, sie wissen auch nicht, was sie tun sollen. Aber Hilfe ist auf dem Weg, Krankenwagen kommt und so weiter. Okay, was machen? Meine Gäste wieder ins Auto und es regnet in Strömen. Du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Ne? Es regnet in Strömen und ich sage ihnen, so gut wie sie mich verstehen können, ne? Dangerous, gefährlich, Sickness, Krankheit, ansteckend, wir dürfen da nicht rein. Und der eine, der Ältere, der schon so über 50, fing an zu zittern, so vor Panik. Und ich spürte, Mann, die haben schon echt was mitgemacht. Ne? Der Jüngere hat das noch eher leichter weggesteckt. Und dann habe ich gesagt, no problem. Ich bleibe bei euch, ich kümmere mich um euch und wir fahren zur Church, wir fahren zur Gemeinde. Und dann haben sie hier in unserem Gästeapartment übernachten dürfen, habe für sie Betten gemacht, für Essen gesorgt und alles. Nächsten Morgen Frühstück und dann gehe ich mit ihnen zur Flüchtlingsbehörde. So, dann stehen wir da draußen, es regnet in Strömen. Ungefähr 200 Leute warten draußen, um reinzukommen. Die Flüchtlingsbehörde ist völlig überfordert. Es regnet. Was machen? Irgendwelche Plastiktüten verteilen. Papiere besorgen in Urdu. Erstmal, welche Sprache? Urdu. Okay, dass sie schon mal Informationen lesen können. Ich fahre hierhin zurück in den Laden. Alle Regenschirme, die es gibt. Und dann hin. Aber wem willst du es geben bei so vielen? Ja, den Alten und den Schwachen und den Babys und so. Und dann 5 Stunden später, meine Freunde waren jetzt dran, reinzukommen. Und da drinnen ist auch nochmal eine Schlange. Plötzlich hatte ich mit der Behörde auch mitgeschrieben, meine Güte, die kriegen keinen Feierabend heute. Die müssen heute bis 8 oder 10 Uhr arbeiten wahrscheinlich. Weil die werden die Leute nicht, keine Ahnung, wie das hier funktioniert. So, habe dann nochmal meine Handynummer aufgeschrieben auf die Visitenkarte, damit der, wenn er drankommt, dass er Behörde geben kann und erklären kann, wenn sie Hilfe brauchen, was ich tun kann, will ich tun. So, fing an, mich mehr damit zu beschäftigen. Es gibt auf Facebook eine Seite für Geflüchtete. Geflüchtete willkommen in Bielefeld. Und habe da erfahren, was für Möglichkeiten es gibt, wie man Leute aufnehmen kann, in Wohngemeinschaften bilden kann, freies Zimmer zur Verfügung stellen kann. Und die Stadt unterstützt das auch und bezahlt auch Anteile und so weiter. So, andere Möglichkeiten. So, mir ist vieles einfach durchs Herz gegangen, weil ich was gesehen habe, es an mich rangelassen habe und dann aktiv wurde. Noch keine Ahnung, wie das alles weitergehen wird, aber ich glaube, das hat mich nicht überfordert. Das war eine starke Erfahrung und es hat was mit meinem Herzen getan, was Gutes. Und ich möchte jeden ermutigen, dass wir lernen, Augen zu öffnen. Dass wir beten, dass Gott die Augen unseres Herzens öffnet. Dass wir unsere Herzen öffnen. Dass wir anfangen, das zu tun, was wir tun können. Gott wird von uns nie fordern, dass wir mehr tun, als wir tun können. Aber die 5 Brote und 2 Fische, die wir haben, die will er schon, dass wir ihm zur Verfügung stellen. Auch wenn es nur 5 Brote und 2 Fische sind. Auch wenn es die letzten 5 Brote und 2 Fische sind. Wenn wir sie einsetzen für Gott, wird er es vermehren, dass 12 Körbe zurückbleiben. Gott will dich und mich gebrauchen und zum Segen für viele einsetzen. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, das zu tun. Und ich werde am nächsten Sonntag noch einiges mehr berichten, welche Möglichkeiten wir als Gemeinde haben, welche Wirkungsfelder es über unser diakonischen Zweig hier gibt. Tagsüber Leute arbeitstherapeutisch zu begleiten, hier mit reinzunehmen, in das Gästezimmer zu bringen für eine Überbrückung und so weiter. Mit an die Tüte zu gehen zu den suchtkranken Menschen oder die Flüchtlinge aus der Nachbarschaft dienstags zu besuchen und die Kinder abzuholen. Letzten Dienstag waren schon 30 Kinder da. Sonst hatten wir um die 20, jetzt waren es 30. Und die Mitarbeiter, die da sind, die es sehen, die ihr Herz geöffnet haben und die etwas tun, die sind auch überwältigt und merken, ja, wir schaffen das nicht. Und wenn nicht noch mehr Mitarbeiter dazukommen, die es auf dem Herzen haben, dann werden wir nur 20 mitnehmen können, weil wir auch einen bestimmten Betreuungsschlüssel einfach auch halten müssen. Und was machst du mit den anderen, die da stehen? Geh nach Hause. Merkst du, wenn du da bist, es berührt dein Herz und dann kannst du nicht anders. Aber wenn du das dann erlebt hast und nach diesen, ja, weiß nicht, 3-4 Stunden intensive Zeit mit den Kindern, bist du vielleicht körperlich erschöpft, aber du bist so glücklich und dankbar. Wow. So gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach nur so ein paar genannt. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Herz und Hände Jesu zu sein. Auch innerhalb der Gemeinde. da wo wir etwas sehen. Dass wir nicht denken, da ist doch der oder jener für zuständig, warum hat er das nicht getan? Sondern dass wir da einfach es ans Herz ranlassen und dann etwas damit tun. Vielen Dank an diejenigen, die unser Café heute Morgen frühzeitig gekommen sind und gereinigt haben, weil jemand ausgefallen ist. Und gestern war hier eine Hochzeit, die Räume waren vermietet unten. Und jemand ist gekommen, der auch Kaffeedienst macht und eine Stunde eher, um nochmal vorher zu räumen und zu putzen und so weiter. Und damit wir gleich Kaffee genießen können. Das ist toll. Das ist Herz und Hände Jesu. Ich habe euch ja erzählt, dass Kerstin krank war und wir haben für sie gebetet. Wie toll war es dann, dass sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, wie kann ich praktisch helfen? Kann ich euch vielleicht was kochen? Und das haben wir dankbar angenommen und wir haben eine Lasagne bekommen. Dritten Tag essen wir davon und schmeckt immer noch lecker. Das ist Gemeinde mit Herz und Hände. Es beginnt bei uns untereinander. Aber es bleibt da nicht stehen, sondern es geht weiter, da wo wir die Menschen in unserer Stadt wahrnehmen, dass wir ihnen begegnen. Menschen in der Nachbarschaft, da ist es nicht selten so, dass selbst die Ungläubigen einander dienen, einander helfen, eine Hand wäscht die anderen. Wie viel mehr, wenn wir von der Liebe Gottes bewegt sind. Bitte nicht, weil wir es schuldig sind, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir barmherzig sind, weil wir unser Herz nackt gemacht hat, berührbar gemacht hat, weil wir es an uns ranlassen. Amen. Ich glaube, dass viele Wunder der Liebe Gottes, der Erweisung der Kraft des Heiligen Geistes auf uns warten, wenn wir uns darauf einlassen. Ich könnte noch so viel erzählen, ich lasse es bleiben. Aber ich möchte, dass wir ein Lied zusammen singen als ein Gebet und sagen, Jesus, nimm mich mit. Wenn du die Verwundeten und Verletzten besuchst und sie heilst, nimm mich mit. Ich will beteiligt sein an dem, was du tust. Wenn du an die Tüte gehst, an den Bahnhof, zu den Suchtkranken, nimm mich mit. Wenn du dich freust mit denen, die sich freuen, nimm mich mit, ich will das miterleben. Nimm mich mit, Jesus, nimm mich mit. Möchtest du dein Herz heute Jesus neu öffnen und deine Hände auch ihm hinhalten und sagen, ich möchte Herz und Hände Jesus sein. Keine Angst, du wirst nicht überfordert werden. Aber Gott, du wirst ein Abenteuer erleben. Gott wird dich mitnehmen. Du wirst Wunder und Zeichen erleben. Das ist der Grund, warum in dieser Zeit, auch gerade in der westlichen Welt, so viel weniger übernatürliche Wunder und Zeichen passieren als woanders, wo wir es hören, in ärmeren Ländern, weil sie viel mehr barmherzig sind, ihr Herz nackt machen, weil ihnen viel mehr bewusst sind, dass es genauso sie treffen könnte. Wir wähnen uns oft in falscher Sicherheit und dann erleben wir auch viel zu wenig mit Gott. Und ich bin so dankbar, Teil einer Gemeinde zu sein, wo viele Menschen sind, die selber Verwundung, Verletzung erlebt haben, aber auch von Gott aufgerichtet wurden und so barmherzige Herzen haben. Und du musst nicht erst Zerbruch erleben, um mitfühlen zu können. Gott kann dein Herz berühren und dich gebrauchen, auf vielfältige Art und Weise. Wollen wir eine Gemeinde mit Herz und Hände sein? Herz und Hände Jesu sein? Bist du bereit, das jetzt im Gebet mal festzumachen und sagen, Jesus, hier ist mein Herz. Meine Güte, da ist Angst, Unsicherheit, so wie bei den Jüngern. Jesus kommt und sagt, Friede sei mit euch. Mit zitternden Knien ist in Ordnung, aber ich sende euch und ich gehe mit euch und ich stehe euch bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Willst du Jesus dein Herz und deine Hände hingeben heute? Amen. Lass mal dieses Lied einfach laufen. Hör dieses Lied und bete einfach mit im Stillen. Gib Gott.